Dieser Podcast wird präsentiert von X-Bionic, offizieller Ausrüster von Swiss-Ski und Sportteig-Hersteller für Wintersport, Trailrunning und Cycling.
NZZ Akzent.
Auf den ersten Blick wirkt die Al-Fatah Koranschule in Yogyakarta in Indonesien wie eine normale Koranschule. Studentinnen in Kopftüchern beugen sich über den Koran und lernen arabische Schriftzeichen. Doch diese Koranschule ist anders, Katrin.
Richtig, weil diese Menschen, die hier beten und den Islam lernen, wurden als Männer geboren, leben jetzt aber als Frauen. Also es ist eine Koranschule für Transgender-Frauen. Es ist die einzige dieser Art in Indonesien und vermutlich auch die einzige der Welt.
Transfrauen erfahren im Islam kaum Akzeptanz. Mit einer Ausnahme, die Al-Fatah Koranschule in Yogyakarta. Auslandredaktorin Katrin Büchenbacher hat die Schule besucht. Ich bin Antonia Moser. Eine Koranschule für Transgender, die vielleicht einzige der Welt, hast du gesagt. Warum gibt es die ausgerechnet in Indonesien?
Ja, das wollte ich auch herausfinden, als ich dort war. Also ich habe das per Zufall gehört, dass es das gibt und habe gesagt, da müsste ich unbedingt mal hin und mir das anschauen. Und ich habe dann ziemlich schnell auch im Gespräch herausgefunden, dass es eigentlich ziemlich plausibel ist, dass ausgerechnet in Indonesien diese Schule gibt, weil Transgender-Frauen haben in Indonesien eine feste Rolle in der Gesellschaft. Sie heißen dort Varia. Das ist eine Mischung der Begriffe Wanita für Frau und Pria für Mann. Okay. Und man sieht die eigentlich überall in Indonesien, also öffentlichen Orten, Flughäfen. Die gehören irgendwie zum Bild, zur Gesellschaft. Auch im Fernsehen sieht man sie. Manchmal haben sie Rolle von Schamaninnen. Und traditionell waren viele Stämme in Indonesien sehr offen gegenüber unterschiedlichen Geschlechterrollen und Identitäten. Also zum Beispiel beim Stamm der Bugis auf der Insel Sulawesi gibt es 5 verschiedene Geschlechteridentitäten.
Du sagst, traditionell in den Stämmen ist das breit akzeptiert. Wie ist das denn im heutigen Indonesien, das ja mehrheitlich muslimisch geprägt ist?
Ja, also heute ist es schon etwas komplizierter als früher. Also Indonesien ist ein muslimisches Land, also ungefähr 89% sind Muslime. Und viele vereinen auch ihren Glauben mit anderen Praktiken von Volksreligionen. Also sie sind Muslime, sie pflegen aber trotzdem einen gewissen Aberglauben oder glauben zum Beispiel an einen Geist oder eine Seele in Bäumen und so weiter. Aber natürlich, der Islam ist allgegenwärtig, also es hat auch überall Gebetsräume und dort wird dann sehr strikt nach Geschlechtern auch getrennt, also Gebetsräume für Männer und Frauen. Ja, das ist dann schon sehr binär und da fühlen sich die Varia, die ja so ein bisschen dazwischen sind, die fühlen sich dann nicht wirklich akzeptiert und auch sehr unwohl. Also sie werden eigentlich von den traditionellen Moscheen ausgeschlossen.
Und deshalb haben sie ihre eigene spezielle Moschee, wo das kein Problem ist, nehme ich an.
Ja, genau. Dort können die Varia ihren Glauben ausleben, auch ihn erstmal erlernen. Und ich habe da die Rektorin getroffen von der Schule.
From Switzerland.
Journalist. Swiss, beauty country.
Ah,
yeah. Many snow.
Sie heißt Juni Shara, ist auch schon 54 Jahre alt. Und sie selbst ist ein Mann, also sie ist als Junge auf die Welt gekommen, hat aber dann schon in der Kindheit gemerkt, sie ist irgendwie anders. Sie wollte mit Mädchen spielen, hatte lieber Puppen als zum Beispiel Fußball. Und ja, sie hat mir auch ziemlich überraschend, also mich hat das überrascht, sie hat gesagt, ihre Eltern haben sie immer so akzeptiert, wie sie war.
Aku malah justru bersyukur terlahir di tengah keluarga yang berbineka tunggal ika ya.
So she was so lucky because she was born from a very supportive family.
Ihre Eltern waren auch nicht besonders religiös, aber Juni Shara war das eben. Also sie war auf der Suche nach einer Religion, nach einem Glauben und deswegen kam sie auch immer wieder in Konflikt mit ihrer Geschlechteridentität.
Also Konflikt, weil das im Islam eben eher so in Mann und Frau unterteilt ist und sie da wie nicht reinpasst.
Ja, genau. Also sie hat ein bisschen noch hin und her gependelt zwischen Christentum und Islam, aber die Nachbarn haben sie immer wieder ermutigt, sie soll doch in der Moschee beten. Und sie wollte das einerseits, sie fühlte sich da hingezogen, aber stellte dann auch immer in Frage, kann ich das als Muslima oder als Muslim mich als Frau kleiden, obwohl ich ein Mann bin? Akzeptiert mich Gott so, wie ich bin? Und das hat sie dann erst mit der Zeit gemerkt. Also sie hat gebetet und da wurden auch ihre Gebete zum Teil erhört. Und das hat ihr wie geholfen damit, ja, zu wissen, okay, ja, es gibt den Gott und der Gott hört meine Gebete. Also offenbar akzeptiert er mich so, wie ich bin.
Rumahku kan kedengan bener-bener di ini loh deket tugu ini loh apa yang Mangkubumik ada kampung sini.
Du hast gesagt, sie trägt Frauenkleider, also tritt äußerlich als Frau auf.
Ja, also das war nicht immer so. Sehr, sehr lange konnte sie zum Beispiel zum Beten keine Frauenkleider tragen oder Make-up. Und mittlerweile tut sie das. Also sie trägt manchmal auch eine leichte Kopfbedeckung, also nicht die Vollverschleierung oder Hijab, aber ja, sie schminkt sich sehr gerne, also sie trägt Kleider, sie ist eine sehr weibliche, ja, attraktive Frau. Also in Indonesien ist das übrigens auch nicht immer so verbreitet, dass die Varia sich komplett als Frauen definieren und auch so auftreten. Also manche tragen Frauenkleider, manche nicht, manche nehmen Hormone, aber auch nicht alle. Und so Geschlechtsumwandlungen sind eigentlich selten, weil sie sehen sich ja eigentlich als Männer, die gerne wie Frauen sein wollen, also, und Männer, die eine Seele haben der Frau. Sie sehen sich nicht zwingend als Frau.
Wir sind gleich zurück.
Es geht nicht um ein Produkt, es geht um das Gefühl. X-Bionic. Feel Supernatural. Entdecke jetzt kuratierte Angebote auf Premium-Wintersportgear wie unsere Baselayer Energy Accumulator, Heatloop oder Mighty Woo unter x-bionic.com/nzz.
Was sagen denn islamische Gelehrte zu Transgender? Also lehnen die das alle strikt ab und sagen, es gibt nur Mann und Frau, oder wie ist das?
Es ist nicht ganz einheitlich, also die konservativen Gelehrten, die lehnen das schon eher ab, sagen ja, es ist eigentlich Sünde oder entspricht nicht der Lehre im Islam, sondern es gibt halt Mann und Frau und diese binäre Geschlechtertrennung. Mhm. Aber es gibt auch im Islam eher liberale Gelehrte und die akzeptieren das und sehen das auch als Teil der göttlichen Schöpfung.
Und ich nehme an, in der Koranschule von Juni Shara wird er diese Lehre gelehrt. Wie lange gibt es die eigentlich schon?
Die gibt es seit 2008. Also dann wurde die Al-Fatah Koranschule gegründet. Zum Teil als Internatsschule, also die Varia konnten auch dort leben. Aktuell ist aber Unterricht vor allem am Sonntag. Mhm. Sie lernen den Koran zu lesen auf Arabisch, die Schriftzeichen, wie man betet, wie oft und wie als Frau. Also sie lernen auch über die Inhalte des Korans, also und wie man danach leben kann. Mhm. Sie können aber auch Fragen stellen zu ihrer Identität, oder viele sind noch auf der Suche, und auch Glaubensfragen, oder? Also sie treffen eigentlich dort Leute, die sie verstehen, die einen ähnlichen Lebensweg haben wie sie, eine ähnliche vielleicht auch Glaubensgeschichte. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige soziale Rolle dieser Koranschule.
Sebagai anggota biasa karena
wie kam Juni dazu? Hat sie dir das erzählt?
Ja, sie war am Anfang als Schülerin dabei und damals war sie schon im NGO-Sektor tätig. Also sie hat für eine Organisation gearbeitet, die sich für die Gesundheit von Varia einsetzt. Und dann Schritt für Schritt wurde sie dann Sekretärin und jetzt ist sie die Leiterin, also Direktorin der Schule.
Also für sie eine verantwortungsvolle, wichtige Position, ein Aufstieg auch, wenn man so will. Ich nehme an, das ist für Varia in Indonesien aber nicht unbedingt üblich.
Ja, sie haben sich so ihre Nischen geschaffen, wo sie akzeptiert werden, wo sie sich frei bewegen dürfen. Also das ist zum einen auch in Schönheitssalons, also sie machen oft das Make-up für die Bräute in Indonesien, aber das ist auch in der Prostitution, also dort sind sie natürlich auch sehr großen Risiken ausgesetzt, sich zu infizieren mit HIV zum Beispiel, auch Gewalt. Und ja, manchmal können sie sich dann auch eine wirkliche Behandlung nicht leisten. Also manche haben auch psychische Probleme. Also es sind schon eher eine sehr verletzliche Gruppe in der Gesellschaft, obwohl sie irgendwie dazugehören und irgendwie akzeptiert werden.
Mhm. Und die Koranschule, stelle ich mir vor, ist dann sowas wie so ein sicherer Hafen, ein Zufluchtsort, eben hast du gesagt, wo sie sein können, wie sie sind.
Ja, sie können sich dort treffen und sie können, es wird auch ein Teil der Kosten übernommen, also zum Beispiel die Transportkosten, also das ist wirklich wichtig für sie, aber so sicher war dieser Ort auch nicht immer. Also es gibt auch in Indonesien diese fundamentalistischen, islamistischen Strömungen und die haben sich schon ein paar Mal gegen diese Schule ausgesprochen. Und dann 2016 ist es ihnen gelungen zu mobilisieren und die haben dann diese Schule blockiert, tagelang konnte niemand mehr rein. Und ja, das war ein Moment, wo sie gemerkt haben, ja, wir werden vielleicht doch nicht so akzeptiert und sie erfuhren auch nicht wirklich Unterstützung von offizieller Seite her. Also NGOs und so weiter, klar, haben sich für sie eingesetzt, aber es kam keine Hilfe von der Regierung oder von der Polizei, lokalen Behörden. Also da mussten sie eigentlich wie zuwarten, dass sich die Aufregung von selber widerlegt.
Hat sich aber dann gelegt.
Ja, es hat sich gelegt, sie konnte wieder öffnen, aber es hat natürlich für große Verängstigung gesorgt. Also viele Bare sind dann geflüchtet, untergetaucht, brauchen sehr lange, bis sie wieder Vertrauen fassten und zurückkamen.
Aber jetzt quasi funktioniert dieser Betrieb wieder seit 2016. Das ist doch eine gewisse Zeit, wo es eigentlich ruhig blieb. Also in einer Welt, wo man von Fundamentalismus ja ziemlich oft hört.
Ja, es funktioniert. Also es gab noch eine weitere Krise, die Corona-Pandemie. Da haben viele Waria ihre Lebensgrundlage verloren in der Prostitution. Und es hat heute also weniger Schüler als damals.
Pas di jalan Tanjung 5 tahun setengah. Sekarang aku pindah di sini dia mau tahun kedua, artinya bahwa misalkan warga sekitar.
Juni ist jetzt seit 2 Jahren Rektorin und sie macht das sehr gerne, sie ist sehr stolz auf diese Arbeit und sie hat so eine Art, also es ist noch schwer zu beschreiben, aber sie ist wahnsinnig eine Person, die man eigentlich rasch gern hat, weil sie spricht sanft, sie erklärt alles sehr gut, sie lächelt viel und sie sagt auch, sie erfahre das von der Gesellschaft, diese Freundlichkeit, die sie ausstrahlt, kommt zurück. Sie ist nicht diskriminiert worden, sagt sie. Also die Leute starren zwar, aber stellen auch manchmal Fragen und alles in allem fühlt sie sich eigentlich recht wohl jetzt so in ihrer Identität, so wie sie ist.
Das klingt aber alles eigentlich recht gut. Also, dass die Waria in diesem Spannungsfeld von Islam und Transgender da in Indonesien einen ziemlich guten Platz gefunden haben.
Ja, das stimmt einerseits, aber man merkt schon, dass es ein stark begrenzter Raum ist, wo sie agieren können. Also zum Beispiel, sie stellen auch keine politischen Forderungen. Also sie haben diese NGOs, die sich für sie einsetzen. Aber ich habe zum Beispiel mal gefragt, ja, wäre es denkbar, über die Ehe für alle zu diskutieren oder im nationalen Parlament. Und da haben mich alle erschrocken angeschaut und gesagt, nein, das wäre undenkbar, das ist ein wahnsinniges Tabu in dieser doch sehr muslimisch geprägten Gesellschaft. Also ja, sie haben auch nicht wirklich einen rechtlichen Schutz. Es braucht wirklich diese zivilgesellschaftlichen Organisationen wie diese Koranschule, damit sie sich ja einigermaßen sicher und wohlfühlen können in der Gesellschaft.
Katrin, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktorin Katrin Büchenbacher. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.